sonst. Immer wenn ich den Jingle jetzt in letzter Zeit höre, denke ich, ja, da gibt eine ganze Menge, was man sonst noch machen könnte. Deswegen ein bisschen freaky, aber so als Marketingfuchs muss ich ja sagen, hey, was gibt's sonst Besseres außer dem Wayne-Podcast? Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Ihr seid wieder im Wayne-Podcast. Die Ausgabe, weiß ich nicht mal, ist eigentlich auch egal. Ich habe aufgehört zu zählen. Mir ist eigentlich nur noch wichtig, dass ich die richtigen Leute hier im Podcast habe, damit gar nicht ihr so sehr viel lernen müsst oder könnt, sondern in erster Linie ist das so ein Ego-Ding. Ich möchte was lernen. Und ich hole mir dann immer Leute rein, die ich ganz gerne jetzt hier ausquetschen will zu Sachen, die sich angestaut haben. Manche kenne ich, manche habe ich viele Jahre gar nicht mehr gesehen, manche, da habe ich losen Kontakt. Und losen Kontakt habe ich zum Beispiel auch zum Olaf Kopp, der heute hier Gast in dieser Sendung ist. Erstmal hallo Olaf.
Hallo Marco, danke, dass ich wieder zum wiederholten Mal hier sein kann. Deine Interviews waren immer wegweisend für mich persönlich.
Oh, schon gut angefangen. Also, dann wird dieser Podcast noch wegweisender vielleicht für dich sein. Na, mal gucken. Es sind halt immer Fragen, die ich einfach so auf der Pfanne habe, die mich so interessieren. Und ich habe auch, natürlich hat man immer die Überlegung, lädt man jetzt irgendwelche Gäste mehrmals ein. Aber ich habe irgendwie beim OMR-Podcast gelernt, dass es schon ganz cool ist, so Leute, die in der Szene irgendwie sich extrem Mühe geben und die sehr stark dazu beitragen, dass Knowledge entsteht, dass man die auch öfter mal wieder in Updates irgendwie in den Podcast ziehen kann, weil das, glaube ich, schon wichtig ist, um eine Orientierung zu schaffen. Und du bist so, ja, jetzt nicht der Erste und der Letzte, aber der, den ich da zumindest sehr stark wahrnehme. Du gibst dir unheimlich viel Mühe in dem Bereich Patente, im Bereich Search, im Bereich AI bist du auch unterwegs. Und mit dir einfach mal so ein Abgleich zu machen, wie du die Welt siehst, wie ich die Welt sehe, finde ich unglaublich spannend. Deswegen wird das auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns da miteinander unterhalten haben, weil in der Welt da draußen geht es ja unglaublich schnell voran. Und ja, wie nimmst denn du das wahr, dieses ganze Thema AI? Wir haben uns eigentlich ja über das Thema AI und Large Language Models und alles, was damit zu tun hat, gar nicht so richtig mal im Detail ausgetauscht, ja, zumindest für die letzte Zeit. Ich sehe, du gehst da unglaublich ins Detail, aber wie nimmst denn du die Welt wahr zwischen Überforderung und echter Veränderung? Was passiert da bei Olaf?
Ich würde sagen, ich war in Deutschland, in unserer Branche zumindest, einer der Ersten, der das als Gefahr für die klassische Suche gesehen hat. Ich weiß noch, als ChatGPT im November, Ende November rausgekommen ist, im Dezember war die SEO-Branche alle noch so, hat sich nicht wirklich dafür interessiert, ein Großteil, haben das gar nicht als Gefahr gesehen. Ich kann mich da unter anderem an Malte Landwehr erinnern, schöne Grüße, der das überhaupt nicht als große Gefahr gesehen hat damals. Und ich gesagt habe, das kann krass werden, also wenn sich das in der Breite durchsetzt, diese Art und Weise, wie Menschen nach Informationen oder Informationen recherchieren und ich würde jetzt vermeide jetzt den Begriff suchen, weil ich nehme den Begriff recherchieren, dass das schon was verändern kann. Und dann hieß es immer am Anfang noch, nee, das ist zu teuer für Suchmaschinen, das in der Masse irgendwie abzubilden, da KI-Antworten in der Suche mit auszugeben etc. Das war noch der Tenor vieler Kollegen und Kolleginnen in der Branche, so im Dezember, Januar 2022, 2023. Und dann wendete sich das Blatt dann im Frühjahr 23 dann, wo alle das doch langsam, dann kam der Code Red von Google, das war schon ein Zeichen, dass das nicht so einfach eine Lappalie ist, was da gerade passiert. Und das wurde dann nach und nach eben auch klar, dass das hier tatsächlich fast schon einen disruptiven Charakter haben kann, diese Innovation hinsichtlich KI, die ChatGPT da losgetreten hat für die breite Öffentlichkeit und auch dadurch erst so richtig Zugang zu der SEO-Branche auch gefunden hat. Jetzt ist es so, dass jeder es, glaube ich, auf dem Schirm hat. Es benutzen viele als, nach meiner Meinung, als Positionierung für sich selbst, als Marketing-Thema. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also plötzlich sind alle nicht mehr SEO-Experten, sondern auch KI-Experten. Das finde ich spannend zu beobachten. Finde ich ein bisschen zu kurzfristig gedacht, weil am Schluss ist es nur ein Tool und ein Hilfsmittel für den Job, den wir weiterhin tun werden. Auf für welche Plattform auch immer, würde ich sagen. Ob das nun für eine klassische Suchmaschine ist oder zukünftig für Anwendungen, die auf generativer KI beruhen. Und Ich finde es spannend. Ich habe so ein bisschen, ich bin ja erst später im Vergleich zu dir zum Beispiel oder zu einem Markus Tandler oder die ganzen erste Generation SEOs, habe ich ja diese Goldgräberstimmung und diese Pionierarbeit, die da viele zwischen 2000 und 2010 oder 2009 so geleistet haben, wo noch viele Hacks und Lücken waren im Algorithmus, wo man auch noch viel sich erarbeiten musste, weil es noch nicht so viel auch zu lesen gab, etc. Das habe ich ja nicht mitbekommen, aber gerade jetzt durch diese Entwicklung, die da gerade stattfindet, kriege ich dann Gefühl zu, wie es ist, wirkliche Pionierarbeit zu machen und Wissen zu schürfen, Wissen zu graben, was eben noch nicht so viele haben und was, wo es auch noch nicht so viel drüber zu lesen gibt oder teilweise gar nichts zu lesen gibt. Und sowas spornt mich ja immer an, das ist ja genau meins. Also ich will ja nicht das replizieren, was tausende andere schon gesagt und geschrieben haben, sondern ich will ja immer versuchen, wirkliche neue Sachen zu erforschen und die dann eben auch nach draußen hin zu präsentieren und weiterzugeben. Das ist so mein Antrieb und ich bin ja nicht so der Kurator da. Ich will ja neue Wissensnuggets quasi da draußen präsentieren und das ist genau die richtige Zeit und das richtige Momentum für mich, um meine Motivation da auch voll auszuleben. Ne?
Da sind wir genau im Thema, du. Also ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Also ich gucke jetzt mir diese ganze Bewegung in AI, KI an, war natürlich auch geflasht und in vielen Bereichen habe ich einen echten Effizienzvorteil, auch jetzt schon. Also alleine die Content-Erstellung, wenn man sich das anguckt, das ist ja in Agenturen schon ein großer Hebel, den man da aufgemacht hat. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die meisten Sachen, die da wirklich jetzt so im Detail auch mit den Leaks und so diskutiert werden, auch wenn ich dich so manchmal beobachte, wenn du dich mit Patenten auseinandersetzt. Du hast gerade den Vergleich gemacht, ne, mit der Zeit so von 2000 bis 2010. Mhm. Da war die Möglichkeit klarer. Klar musstest du die Erkenntnisse, wo welche Wirkung entsteht, auch erstmal ermitteln. Aber die Wirkung von den Sachen, die man denn gefunden hat, die war relativ klar. Und wenn ich mir jetzt die Welt angucke, dann sind ja Erkennen von irgendwelchen Faktoren und die Wirkung auf unsere Arbeit und die Wirkung nachher auf den Traffic der Kunden oder auf unsere Projekte, die sind ja überhaupt gar nicht mehr da. Für mich ist immer so ein Paradebeispiel, so der Chartverlauf in der Sichtbarkeit von OMR. Wenn ich mir den angucke, und vielleicht hast du auch mal drauf geguckt, das sieht ja aus wie ein Nagelbrett mittlerweile. Da ist ja gar kein Verlass mehr drin irgendwie. Also man kann ja überhaupt gar nichts mehr planen. Und ich habe das Gefühl, man stochert so in einer Wüste von Unwissenheit. Und selbst wenn ich jetzt ein Patent bei dir lese, finde ich super spannend, dass du dich damit interessierst. Aber ich denke mir immer so, okay, aber wie hilft's mir denn jetzt? Hilft's dir denn bei der, also außer so einen Knowledge-Vorteil zu haben gegenüber dem Kunden, was auch wichtig ist, weil da ja immer Marge draus entsteht, aber hat's wirklich jetzt eine Wirkung, dass wir sagen können, okay, ich habe jetzt was gefunden, das kann ich verändern und das zeigt jetzt wirklich Wirkung in einer Einbahnstraße oder mit der Kombination mit anderen Sachen?
Ich gebe dir erstmal recht, dass im Vergleich zu der Zeit der goldenen Ära von SEO, würde ich es jetzt mal nennen, dass es da direkter war, weil die Algorithmen auch einfach einfacher waren und es war viel direkter. Korrelationsstudien machten da auch noch viel mehr Sinn, weil die Korrelation viel näher an der Kausalität war, weil es halt viel direkter war und die Algorithmen halt viel wenig dimensionaler waren. Heutzutage ist es ja alles multidimensional, gerade das, was in den LLMs da stattfindet. Ne? Da sprechen wir ja von multidimensionalen Räumen und Ebenen, die da ineinander greifen, wo es überhaupt haben wir durch den Leak ja gelernt, dass wir nicht von 200 Faktoren sprechen oder Signalen sprechen, sondern von über 1000 inzwischen. Ne? Also zu Frage,
die auch nicht wissen, wie sie priorisiert sind, ne?
Ja, exakt, aber das ist auch nicht das, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Verständnis von Information Retrieval und Suchmaschinen, was ich heute habe, habe ich aus dieser fundamentalen Arbeit, die ich jetzt seit 10 Jahren mache, und das erwähne ich auch immer wieder, und dadurch mir hilft es dabei, Hypes schnell zu identifizieren und zu sagen, dass es lohnt, sich da weiterzugehen oder eben nicht zu gehen. Wir haben viele Hypes gehabt in den letzten Jahren, was man machen muss im SEO und was nicht. Zudem, ich kann für mich auch feststellen, in welche Richtung es geht, wohin ein Schwerpunkt sich verlagert, zum Beispiel durch die Antitrust-Trial-Dokumente und den Leak, als auch die Patente, by the way, das geht Hand in Hand, ist die Omnipräsenz der Nutzersignale halt deutlich zu erkennen. Also das Nutzersignale von der Gewichtung her, das ist jetzt nicht mehr so, ja, die wirken auch irgendwie noch mit, sondern eigentlich sollte jedem klar sein, dass sie einen gehörigen Einfluss auf das Ranking inzwischen haben oder schon länger haben. Und das ist ja deutlich klar geworden durch alles, was da liegt. Und wir in der Zeit vor dem, ich sag mal, in der Zeit von 2000 bis 2020 wurde maximal ein fundamentales Wissen über Testing aufgebaut und das weitergegeben. Testing ist aber heutzutage immer schwieriger durch diese Multidimensionalität. Du kannst nicht mehr genau sagen, ich habe jetzt hier die H1 verändert und da ein Keyword reingepackt und deswegen ist jetzt das Ranking nach oben gegangen. Das geht nicht mehr. Solche klaren Aussagen gehen, das hatten wir ja gerade auch besprochen, das ist das Direkte geht nicht mehr. Jetzt brauchen wir doch eine andere Grundlage, wo wir ableiten können.
Lass uns aber mal da reingehen.
Moment, lass mich kurz zu Ende ausführen. Wir brauchen jetzt eine andere Grundlage, worauf wir uns irgendwo festhalten können als so ein Geländer, was jetzt Ranking-Signale sein könnten zum Beispiel und was nicht und zukünftig. Und wenn das über Testing nicht mehr so gut geht, weil es nicht mehr so direkt ist, dann versuche ich natürlich, Google-nahe Quellen zu finden. Googles Aussagen selber kann man nicht mehr richtig trauen, weil es viel PR-Talk ist, was sie da nach außen bringen. Was bleibt mir denn noch über? Dann hatten wir das Glück, dass wir in den letzten Jahren ganz viel geleakte Veröffentlichungen haben. Nicht nur geleakt, auch diese Antitrust-Trial-Geschichten, der API-Leak, dann dieser Leak mit den Twittlern. Diese ganze Geschichte jetzt, diese Patente, die gibt es eigentlich schon, hätte man schon immer nehmen können, aber das ist halt natürlich die schwierigste Variante von allen, sich damit permanent zu beschäftigen. Aber auch nicht mehr die zeitaufwendigste, weil für mich, ich brauche da nicht mehr so lange dank KI für. Und dieses Ganze, wenn wir das einfach in der Truhe lassen und uns gar nicht angucken, dann fischen wir komplett im Trüben. Das ist ja der Punkt.
Aber ist das so? Ich meine, ja. Dein Co-Host irgendwie in dem OM-Café, den OM-Café heißt euer Podcast, ne? Mit Markus Höfner. Mhm. Der sagt ja auch immer so, dass die Reduzierung auf die wesentlichen Sachen in Kombination mit Marketing-Signalen eigentlich, dass man, wenn man sich darauf fokussiert, dass das eigentlich so die Basis ist. Und mir kommt das so, also das ist genau meine Denkweise. Ich habe das Gefühl, umso komplizierter Leute wie du recherchieren, denken, sich einbringen. Also ich glaube, ich werde es nie ergründen. Mir ist es auch wirklich zu tief. Ich müsste ja auch denn als Fachingenieur bei Google anfangen, um den Algorithmus bearbeiten zu können. Das ist, glaube ich, gar nicht mein Job. Und die Haupttrigger, also dieser Satz von Erik Schmidt damals, dass die Marke die Lösung ist. In diese Richtung rennen wir doch mit allem, was wir sehen, die ganze Zeit noch. Und alleine der Hebel mit der H1, wenn du jetzt sehen kannst, okay, in der H1 ist das Keyword halt gar nicht vorhanden oder ist ein Anglizismus drin oder so, dann hat das ja doch immer noch eine ausschlaggebende Wirkung, die H1 oder zumindest Title Description H1 in dem Triangle das zu bearbeiten, hat ja schon noch eine Wirkung, wenn man vorher Fehler gemacht hat. Genauso Siloing oder so. Und dann an diese Nutzersignale zu denken, indem man eben schon versteht, wie der Suchintent ist zu einer Anfrage und dann den passenden Inhalt mit Marke kombiniert abzuliefern. Dazu brauche ich doch dieses ganze Detailwissen eigentlich nicht, oder?
Aber die Description und der Titel, wissen wir doch, wird doch teilweise schon häufig umgeschrieben.
Genau, aber weil wir uns aber oftmals nicht genug Mühe gegeben haben, den so anzupassen, dass die Suchintention
passt. Ja, aber das Ding rankt dann trotzdem. Auch wenn der Titel geswitcht wird von Google.
Aber dann ist es ja noch leichter, dann muss ich ja noch weniger machen eigentlich dafür.
Nee, das heißt für mich, dass der Titel und die Description ja ähnlich, aber dass der Titel nicht mehr so der große Hebel ist. Klar muss das Keyword da drin sein. Aber lass mich zurück auf die Marketing-Signale. Du gibst mir damit eine Steilvorlage.
Ja, gerne.
Das ist ja auch mein Thema. Ich beschäftige mich, glaube ich, kaum wie jemand anderen mit EERT, Googles Markenkonzept, seit über 10 Jahren jetzt. Das hat ja vor 8 Jahren niemand interessiert, weißt du ja selber. Da habe ich mich dumm und dämlich geschrieben und irgendwie gefühlt, ach, der Olaf macht da irgendwas. Und heute kommen sie alle um die Ecke mit dem Thema und verknüpfen es mit ihren eigenen Themen, um sich zu positionieren damit. Ich habe es ja nie gemacht, na klar habe ich mich da auch positionieren wollen, aber am Schluss hat es ja damals niemanden interessiert. Also mir hat das überhaupt keinen Impact wirtschaftlich gebracht, dass ich mich so in das Thema reingefuchst habe. Dennoch, Marketing-Signale. Ja, was sind denn die Marketing-Signale? Das müssen wir doch rausfinden. Wir sprechen immer nur von bilde eine Marke, baue eine Marke auf, optimiere EAT. Ja, wie denn? Wir müssen doch rausfinden, welche Signale Google messen kann überhaupt, die diese Marke repräsentieren. Und darüber spricht halt niemand groß. Es wird seit Jahren erzählt, ja, du musst eine Marke aufbauen. Das hilft niemandem weiter. Weil erstens viele SEOs überhaupt nicht verstehen, was das heißt, und weil es nicht konkret genug ist. Dieses Thema, dieser Spruch, du musst eine Marke werden, hat so ein Bart und ist so eine Worthülse inzwischen. Und ich will tiefer gehen, ich will gucken, was bedeutet denn das? Ich will dann gucken, wie kann denn ein Algorithmus eine Marke feststellen? Und das ist doch, darum geht es doch. Und deshalb, damit ist ja überhaupt, das war ja mein erster konkreter Case, wo ich angefangen habe, wo ich wirklich mich mal intensiv mit, also mit Patenten beschäftige ich mich jetzt schon seit 8 Jahren ungefähr, inspiriert durch Bill Slutsky, Rest in Peace. Da ging es aber stark noch um diese entitätenbasierte Suche und Semantik, weil ich habe nirgendwo was gefunden, außer bei Bill, und der hat sich nun mal mit Patenten beschäftigt, dadurch da. Aber dann kam das Thema EAT. EAT fand ich sau spannend, weil mich digitaler Markenaufbau schon vor EAT beschäftigt hat, weil ich gesehen habe, da ist irgendwas und da passiert irgendwas. Aber was bedeutet das, rauszufinden, zu suchen, zu recherchieren, wo sagt Google etwas zu möglichen Markensignalen? Da haben sie nur an einer Stelle gesagt, das ist der PageRank, in diesem einen White Paper haben sie es erwähnt, dass das ein Autoritätssignal ist. Sonst gibt es von Google keine Aussagen dazu. Was mache ich dann? Okay, ich suche nach Patenten, die irgendwas mit Trust, Authority etc. zu tun haben und versuche da zu diggen und zu gucken, ob ich da irgendwie Hinweise auf Signale finde. Ich gucke mir Research Paper waren es da weniger, aber diese ganze Infografik, die mit den EAT-Signalen, die ich gebaut habe, die basiert doch großteils auf Erkenntnissen aus Patenten. Und das ist mal was Konkretes und nicht dieses, oh, du musst eine Marke werden, Gähn.
Verstehe ich aber trotzdem insgesamt noch nicht, weil ich habe ja irgendwie, wenn ich selbst für eine, also sagen wir mal, ich habe ein gewisses Angebot, ich bin jetzt der Unternehmer und will jetzt was an den Start bringen. Dann ist ja die Perspektive jetzt, eine Marke aufzubauen über ein Produkt, ein Angebot, was Angebote, Nachfrage irgendwie oder Problem und Lösung anbietet, mit der richtigen Kommunikation, mit der richtigen Struktur auf der Seite. Also ich kann ja unglaublich viel machen als Unternehmer, um meine Marke mit Angebot und Nachfrage oder den Lösungen einfach nach vorne zu bringen. Ich würde doch als Unternehmer nie anfangen, jetzt so zu recherchieren wie du jetzt, dass ich verstehen will, was Google macht, um dann abzuleiten, was ich für Marketingmaßnahmen
machen muss. Das erwarte ich auch nicht. Das ist ja mein Geschenk quasi, dass sie das nicht mehr machen müssen. Daraus lassen sich ja in dem Moment, wo ich diese Zusammenfassung dieser Signale recherchiere, was Pionierarbeit ist, ist dann die Transferleistung ins Marketing zu überlegen, mit welchen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen kann ich diese Signale erzeugen, die Google dann erfassen kann. Den Transferschritt, ich plane jetzt einen Beitrag noch für Search Engine Land, wo ich wirklich genau das weiterdenke, die Signale, und was müssen wir denn jetzt tun, um die Signale zu beeinflussen, oder was sind konkrete Kommunikationsmaßnahmen? Vielleicht fehlt dir das irgendwie bei der ganzen Sache, weil es halt noch nicht, weil du die Signale alleine.
Gib mal einfach ein Beispiel, wo das auch in die andere Richtung klappen würde, weil Unternehmer denken ja eigentlich so vom Marketing-Gedanken her oder vom Branding-Gedanken her.
Ja,
grundsätzlich, Branding, wenn du daran gehst.
Viele Unternehmen, lass
uns mal in die andere Richtung gehen.
Viele Unternehmen machen den Fehler im Marketing, nur auf Popularität zu gehen. Also Popularität zu steigern, also Markenbekanntheit. Eine reine Popularität einer Marke, drücken wir es aus, übertragen in die SEO-Welt in einem Suchvolumen nach der Exact Match Brand, also nach der exakten Marke, wenn wir das nach oben kriegen. Da gibt es keinen Kontext für Google. Google braucht immer einen Kontext, also Konkurrenz mit einem Thema, mit Keyword-spezifischen Themen, um einen Kontext herzustellen. Weil jetzt, wenn wir von Markenpositionierung sprechen, sprechen wir von einer Kontextualisierung der Marke, also eine thematische Positionierung einer Marke. Wenn ich nur Kampagnen fahre, die auf Popularität gehen, erhöhe ich mein Exact-Match-Brand-Suchvolumen. Dann merkt Google, okay, interessant, scheint eine bekannte Marke zu sein, wird mit Sicherheit auch nicht schädlich sein, werden wir vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen haben, aber Vertrauen für was? Das ist doch der entscheidende Punkt. Die Konkurrenz aus Marke und einem Thema und den entsprechenden Keywords ist das doch Entscheidende und nicht die reine Popularität. Weil das Suchvolumen nach einer Marken-Thema-Kombination ist doch viel relevanter als das Suchvolumen für die Exact Match Brand.
Aber liegt es nicht, also in meinem Kopf ist halt die Welt irgendwie ein bisschen anders. Da gibt es die Marke und da gibt es das Angebot, was irgendeine Lösung für ein Problem darstellt.
Yeah.
Und das ist ja der Hauptschlüssel. Und wenn ich den, wenn ich merke, dass es eine Traktion auf meiner Lösung zu Problem und Lösung gibt, dann kann ich Popularität erzeugen, damit mehr Leute dieses Produkt oder dieses Angebot kaufen am Ende des Tages. Und nehme ich denn nicht automatisch diese ganzen Schlüsselreize, die du jetzt recherchierst, automatisch mit in Anspruch? Weil natürlich werde ich dann zu meinem Angebot, was ich habe, was gut ist, was aber vielleicht Fragen aufwirft, werde ich anfangen, diese Fragen, die im Zusammenhang mit dem Produkt oder mit dem Angebot stehen, zu beantworten und werde dann anfangen, informationsorientierte Suche zu bedienen. Und damit schaffe ich ja diesen Kontext eigentlich zwischen der Brand, meinem Produkt, meinem Angebot und diesem Kontext, den du gerade beschrieben hast.
Aber ich kann das ja viel besser fördern, weil die meisten Unternehmen fahren halt Image-Kampagnen. Image-Kampagnen sind oft so aufgebaut, dass sie einen Claim haben. Sag mal was, du kennst ja, hast damit sicher. Sag mal, welche eine Brand mit einem Claim, was bringst du? Nike Just Do It, meinetwegen, ja?
Ja.
Wo ist da der Kontext?
Naja, der Kontext ist trotzdem das Produkt. Also aus dem Produkt kommst du, wenn du jetzt nur eine Seite hast, wo Nike Just Do It draufsteht, na klar, hast du denn ein Problem. Hast du auch auf der Werbeanzeige, wenn da kein Schuh abgebildet ist.
Hast du, exakt.
Genau,
exakt.
Also, aber daran arbeiten doch Leute schon in der Markenbildung schon viele Jahrzehnte, würde ich jetzt mal behaupten. Viele sehr schlecht,
aber immer mehr
auch digital.
Ich sehe es halt tatsächlich nicht, weil ich sehe wenig. Der einzige, oder es gibt doch bei zwei ist mir jetzt mal aufgefallen, wo sie auch sowas mitgedacht haben wie SEO. Das ist einmal der Evergreen, Fernsehwerbung von Home2Go. Dominik Schwarz weiß ganz genau, was er da gemacht hat. Er hat es mir auch bestätigt. Die haben Fernsehwerbung geschaltet, um die Suchanfragen zu beeinflussen. Ja, deshalb haben sie die Fernsehwerbung so gestaltet, wie sie gestaltet haben. Habe ich mal gesehen. Dann war es Finanztipp oder Finanzcheck, irgendein Finanzportal hat aus ihren Newslettern raus die Leute animiert, Finanztipp plus irgendein relevantes Keyword zu suchen. Ja, und die Leute zu animieren, zu Google zu gehen und nach bestimmten Kombinationen zu suchen. Wer macht das denn? Also das so implizit.
Nicht viel,
also
aber das ist jetzt irgendwie getriggerte Suche. Das ist ja schon Königsklasse eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung.
Ja, aber das ist gezielt und systematisch. Und da bringe ich, und vor allen Dingen, wie findet denn Verankerung von Marken im Kopf statt? Die finden statt durch Penetration, also immer wieder Nennung, Seitenbacher, bla bla. Seitenbacher Müsli.
Ja.
Ist die Kombination, die gesucht werden soll. Und nicht nur Seitenbacher, ne? Und das ist durch die Penetration und immer wieder Wiederholung der Marke plus immer wieder Wiederholung der Marke in einem Kontext. Stell dir vor, jeder würde Olaf Kopp kennen, aber keiner wüsste, in welchem Kontext ich mich bewege. Das würde mir gar nichts bringen. Und dadurch, das ist halt das Entscheidende. Dieses Zusammendenken und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Abteilungen miteinander reden müssen. Weil fragt denn mal die Branding- oder Marketing-Abteilung, die SEO-Abteilung, sag mal, wir wissen nicht genau, was ist denn jetzt unsere für welche Themen und für welche Begriffe wollen wir uns denn am Markt positionieren? Weil wie oft kommt das bei Unternehmen vor?
Ja, schon immer öfter. Und ich glaube, das hast du ja auch schon immer gemacht.
Glaubst du?
Ich finde schon, dass die Units immer mehr zusammenarbeiten.
In der Praxis sehe ich was anderes und wir haben einige Kunden.
Also ja, aber selbst wenn das schon ein Problem ist, dann warum ist denn dieses Deep Dive in die Patente und in die, wie Suchmaschinen funktionieren, die am Ende ja eigentlich nur das erkennen wollen, was Marke eigentlich ausmacht und was Popularität ausmacht, was hilft denn das weiter, wenn die Leute schon auf dem Level, was du
ja,
gerade genannt hast,
ja, da sind jetzt zwei vermischte Sachen miteinander. Das eine ist ja, wie wir als SEOs nach außen kommunizieren müssen und versuchen müssen, alle ins Boot zu holen. Und das andere ist, eine Pionierarbeit rauszufinden, was ich denn genau zu beeinflussen habe. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das ist das, wir müssen ja die Transferleistung hinkriegen, dass wir irgendwie durch, meinetwegen durch Testing früher oder durch irgendwie durch so eine Foundation, also Research, müssen wir herausfinden, was ist denn überhaupt zu beeinflussen. Da müssen wir das übersetzen in eine Marketingwelt und denen sagen, ey, mach doch lieber die Marketingkampagne oder mach doch lieber mal sowas, weil dadurch können wir es hinkriegen, dass die Suchanfragen auch beeinflusst werden, etc. Wo findet das denn in Unternehmen statt? Und das ist doch, das, was du gerade sagst, ist theoretisch so, was wir am Markt draußen sehen. Auch bei großen Unternehmen ist das nicht der Fall. Da ist Dominik Schwarz und Home2Go eine Riesenausnahme gewesen. Weil da lag
aber ist daran, es denn jetzt so, ich meine, du bist ja noch die Verbindung jetzt zwischen Agentur und Nerdtum. Hm. Yeah. Also du könntest auf der einen Seite könntest du jetzt vielleicht irgendein Kopf in Google sein, der am Algorithmus jetzt irgendwie mit rumschraubt und mit sich mit Patenten beschäftigt und auf der anderen Seite hast du ja diese Welt der Kunden.
Ja. Yeah.
Die sitzen doch jetzt, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt an, also so der normale Mittelstand, an irgendeinem Beratungsschreibtisch sitzt und jetzt an deinen Lippen klebt, weil du jetzt so detailliertes Wissen zu den Patenten von Google hast, wo du ja auch nicht
kausal zusammenbringen kannst, die Ursache und Wirkung. Marco, irgendeiner muss die Arbeit machen. Weil sonst wären wir auch in der SEO-Branche nicht so weit gekommen. Irgendeiner muss anfangen und die Pionierarbeit machen, sonst kommen wir nicht zu Wissen. Wo soll denn das Wissen sonst herkommen? Und das verbreitet sich dann. Guck mal, heute sprechen alle von EEAT. Warum? Weil einige Leute da so lange drauf rumgeritten sind, dass jetzt haben wir es auch langsam mal begriffen.
Und, ja, ist aber immer noch wie ein Stück Kernseife, ne?
Richtig, es ist immer noch ein Stück Kernseife und alles andere als trivial, und das sage ich ja auch nicht erst seit gestern, die große Herausforderung ist dieses Silos einreißen, weil anders kriegen wir das nicht hin, weil SEO alleine reicht nicht mehr, habe ich vor 10 Jahren schon gesagt. Und das zu begreifen und die Strukturen dementsprechend anzupassen, wie ein Dominik Schwarz, der als aus der SEO-Position in eine Head of Inbound-Marketing-Position gegangen ist, weil er dann Zugriff auf andere Disziplinen hat, um das zu erreichen, ist doch der Weg. Und aber das versteht, da muss ja alles mitziehen, da muss eine Struktur mitziehen, da müssen, wenn es die Struktur nicht hergibt, müssen es Formate tun. Am Schluss geht es dann auch Hand in Hand mit diesem ganzen Customer Journey Gedanken und so, wo es ja, was das ja auch benötigt, dass wir unsere Strukturen neu aufstellen. Aber da hakt's halt, weil, und da kommen wir jetzt zu einem ganz großen Thema. Warum hakt's? Weil wir in Wirtschaft, in vielen großen, gerade größeren Unternehmen, haben wir Bewahrer sitzen und Abteilungsfürsten sitzen, die kein Interesse daran haben, die Silos aufzulösen.
Naja, sagen wir mal so, wir haben aber eine große Reflexionsfläche auch von Sachen, die einfach noch eine Wirkung haben. Ne? Und wenn ich jetzt Geschäftsführer bin oder irgendwie Unternehmer bin und muss jetzt die Entscheidung treffen mit meinem Budget, nehme ich jetzt das Geld in die Hand für Sachen, wo du selbst sagst, wie ein Stück Kernseife, kann ich nicht richtig fassen, oder ich nehme jetzt Geld in die Hand für Sachen, die halt wirklich irgendwie wirksam sind, in Anführungsstrichchen, aber zumindest, wo ich noch Ursache und Wirkung verbinden kann, dann würdest doch du auch einfach in den sicheren Hafen fahren und nicht in den Kernseifehafen.
Es geht
fahren,
ja nur um das, es geht dir ja nicht um Kanal, den ich mit extra Budget ausstatten soll. Es geht ja um ein Konzept. Und das Konzept ist ein Schirm, der alles umspannt. Und da wird auch auf der Fehler, wir reden hier nicht von Einzeldisziplinen, wir reden hier von einem Konzept, was alle Kanäle und Disziplinen verbindet. Und das wird häufig bei diesem ganzen EERT immer, auch wenn ich dann immer lese, du musst für die EERT-Optimierung eine Autorenbox einbauen. Nein, darum geht es nicht. So, und das sind so taktische Sachen. Wir befinden uns bei EERT und diesem ganzen Marketing- und Branding-Thema auf so einem hohen strategischen Level, dass es wie so ein Umbrella, wie so ein Schirm ist, was der alles umspannt und nicht nur SEO, sondern alles. Es geht ja um das Konzept dahinter. Deshalb sagt ja auch Google immer, es gibt keinen EERT-Score. Natürlich gibt es das nicht, weil es geht um das Konzept. Und das verstehen viele immer
falsch. Wie gesagt, nochmal darauf zurück. Wir drehen uns doch, glaube ich, ein bisschen im Kreis, aber. Im Kern ist es doch so, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe gerade euren Podcast da gehört, OM-Café, da hast du ja das Beispiel von Liebscher und Bracht jetzt irgendwie so erwähnt, was Markus nicht so gut gefunden hat. Dünnes Eis hat er das so benannt, egal wie. Ich finde Liebscher und Bracht immer noch cool.
Da musst du aber den Kontext mal mitgeben. Das war jetzt nicht, glaube ich, das war ein anderer Kontext, wo wir das besprochen haben, das Beispiel genannt
haben. Egal, mir geht es ja eigentlich darum, dass das, was die da machen, das ist für mich der Fixpunkt EEAT.
Ja.
Und einfach, weil sie es machen. Nicht, weil irgendein Algorithmus, weil irgendein Patent, weil irgendein Olaf Kopp in der Tiefe recherchiert, sondern weil klar ist, hier haben Leute Rückenschmerzen, hier habe ich eine Lösung, die du praxisnah zu Hause machen kannst und ich gebe dir noch Bücher, ich gebe dir noch Expertise, ich gebe dir noch ganz viele digitale Signale und ich gebe dir SEO-Know-how noch mit, um das alles zusammenzubringen. Das ist für mich so die Königsklasse.
Ich glaube, die haben aber bisher nur, die haben sich sehr stark auf dem YouTube-Kanal konzentriert lange Zeit und weniger auf die Website. Also da haben sie die Brücke wieder zurück zu SEO nicht so richtig gut geschlagen gekriegt, glaube ich.
Ich habe mir die Sichtbarkeit
von Liebscher und Bracht jetzt nicht angeguckt von der Website. Ich kenne halt nur den YouTube-Kanal. Ich war bei denen noch nie auf der Website.
Also ich meine, Liebscher und Bracht war für mich immer so das Paradebeispiel von holistischen Landingpages, auch sehr lange Landingpages, die aber fundiert waren, die nicht bla 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 waren, sondern die mir in unterschiedlichsten Lebenssituationen ermöglichen konnten, mein Problem zu lösen, nämlich dass ich mir einen Nerv eingeklemmt habe oder so.
Ich kenne von Liebscher und Bracht tatsächlich nur den YouTube-Kanal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich war noch nie bei denen auf der Website, glaube ich.
Okay, dann können ja die Hörer einfach mal raufgucken und sich das mal angucken und das teilen. Mir geht es ja mehr nur darum und das ist jetzt auch eine persönliche Geschichte, weil ich verstehe die Pionierarbeit, die du da leistest, aber ich weiß, was du für ein Brain bist und ich habe einfach das Gefühl, du tauchst da in so ein Ding ab, in so einen Trog, wo ich denke, da ist nichts. Natürlich ist da was, da ist das, was diese klugen Köpfe von Google alle da programmieren irgendwie. Aber ist das jetzt noch unsere Baustelle? Ist das deine Baustelle? Oder weil du weißt ja, diese Lösung hast du selbst gerade gesagt, um die es eigentlich geht. Und ich höre aber wenig von der Lösung. Oder ich gucke immer nur falsch drauf, weil mir die Algorithmen die falschen Inhalte
von dir spielen. Die Frage ist Lösung. Natürlich ist es auch eine, guck mal, Marco, der Erfolg meiner Personenmarke hängt nicht daran, dass ich Basic-Kram mache. Das machen schon Tausende von anderen da draußen und publizieren und erzählen und sagen dazu. Das ist ein Teil meiner persönlichen Positionierung. Weil diese Arbeit auch nur wenige machen wollen. Deswegen ist der Burggraben größer. Wenn ich die ganze Zeit irgendwas über Basics-Themen erzählen würde, als Olaf Kopp, glaubst du, dass das mich erfolgreich gemacht hätte?
Nee, aber du hast doch diese Verbindung der Silos gerade schon.
Also ja, als
wir darüber geredet haben, ist das weit ab von Basic.
Ich weiß, worauf du hast ja auch ein bisschen, du beäugst ja auch, ich weiß ja, dass du das skeptisch beäugst.
Und ich will nur dein Bestes.
Ich weiß ja, dass du, haben wir ja schon drüber gesprochen, du beäugst das ja ein bisschen skeptisch, dass ich mich seit ein paar Jahren jetzt so tief mit diesen Patenten und diesem Nerdkram irgendwie beschäftige. Und du fandst, glaube ich, spannender immer, wenn ich mich vorher, wo ich ein bisschen früher mit dem Customer Journey Management und diesem Markenaufbau und so, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich bin so ein Typ, ich habe das irgendwann durchgespielt und dann langweilt es mich halt. Ich habe irgendwie für unsere Agentur über 30 Customer Journey Management Workshops gemacht. Ich habe ein Buch zum Thema Content Marketing Inline der Customer Journey geschrieben. Es ist irgendwie durch und zu Markenaufbau, digitalen Markenaufbau gibt es auch nicht mehr viel zu erzählen. Da habe ich auch schon alles erzählt zu. Also es ist irgendwie für mich so durchgespielt. Ich bin da und da zurück zu deiner Frage. Das ist ein ganz persönliches Ding, weil ich muss mich langweilen schnell Sachen, die ich durchgespielt habe. So. Und dieses Patentding ist halt, weil mich das immer so fixt, weil da immer was Neues kommt, was ich entdecken kann. Und das ist deswegen halte ich da auch schon so lange dran fest. Es kommt immer wieder was Neues dazu, was ich entdecken kann. Und ich habe halt, das hatten wir bei der letzten Show, ich weiß nicht, was das war auch noch mit dem Videoformat, mit dem, wo ich diese meine eigene Erfolgs Grafik gezeigt habe, weißt du noch? Da habe ich doch so eine Grafik gebaut, wie ich meinen Erfolg definiere.
Stimmt, da hast du so ein PowerPoint oder so gemacht.
Ja, yeah,
oh,
genau.
Und einmal in deinem Leben alles gegeben.
Da war halt da war der Punkt ja auch, dass ich Sachen verstehen will und damit und die mit diesem tiefen Verständnis, ich habe so einen Drang, Sachen in der Tiefe zu verstehen und das ist tatsächlich eine sehr persönliche sehr persönlicher Fetisch vielleicht von mir, der mich halt da auch nicht loslassen lässt. Und aus Marketing-Sicht gebe ich dir recht, also aus wirtschaftlicher Sicht, mit Blick auf die Agentur, könnte ich auch andere Sachen machen. Aber da würde ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin nun mal, und da sind wir wieder, für was will ich denn wahrgenommen werden? Nicht für SEO, das reicht nicht. Für SEO werden ganz viele Leute wahrgenommen. Ich will wahrgenommen werden, entweder für der EAT-Guy, der Semantik-Guy und jetzt der Patent-Guy. Das ist Positionierung. Und das genau, ist Positionierung. Und
dann denke ich immer, das ist Positionierung, das aber auch so, okay, also du bietest eine Lösung. Aber wo ist das Problem? Weil nur daraus entsteht ja irgendwie eine Traktion am Markt.
Nee, ich biete erstmal da keine Lösung. Das haben wir beide schon festgestellt. Irgendwie, es geht um Positionierung. Ich positioniere mich spitz mit Themen, damit Leute wissen, in welche Schublade sie mich packen können, weil das Menschen halt gerne machen.
Also ich muss jetzt hier auch mal abbrechen, weil das hört sich jetzt so an, als ob ich dich bashen will. Das ist in keinem Fall so. Ich will dich auch nicht aus irgendeinem Loch. Ich bin ja ein Nutznießer von dem, dass du irgendwelche Folgen und so, irgendwelche Grafiken auch lieferst, die ich dann schon verstehe, aber das, was ich verstehe, ist dann ziemlich
einfaches Schubladendenken. Du willst es einfacher, du willst es eigentlich noch eine Stufe weiter aufbereitet haben, was übrigens ein, muss ich jetzt mal dazu sagen, dieses ganze, ich weiß nicht, ob der ist ja hier in Deutschland oder in der westlichen Welt gar nicht so bekannt, der Koray Tukberg oder so aus der Türkei, der ist ja der Superstar im, also ja, es gibt ja noch eine andere SEO-Branche oder eine andere SEO-Bubble. Es gibt so diese SEO-Bubble Europa und USA und es gibt die SEO-Bubble Asien, Mittlerer Osten und sowas. Da gibt es nämlich noch eine andere Welt. Ne? Es gibt ja auch so Chiang Mai SEO-Konferenz inzwischen riesig, kennt ja kaum wer hier, ne? Und da gibt es eben noch eine andere Bubble und da ist er der Superstar. Und was er geschafft hat mit seinem Kurs, diese ganze Arbeit, die ich seit 10 Jahren jetzt mit diesem Semantik-Kram mache, den hat er übersetzt in einen Kurs. Auch nicht einfach zu verstehen, aber auch die ganze Patentarbeit. Er hat sich auch viel mit Patenten beschäftigt. Und der ist einen Schritt weitergegangen. Der hat da tatsächlich ein wirtschaftlich funktionierendes Produkt draus gemacht und nimmt da 5.000 Euro für so einen Kurs oder 2.500 so. Ne?
Also schnell und hektisch reich.
Und hat beeinflusst damit eine komplette Bubble da, die ich gerade beschrieben habe. Der ist hier. Und der ist ja, wie gesagt, diesen Schritt weiter noch gegangen. Aber ich glaube, das wäre dir auch noch zu deep. Ich verstehe das ja, dass du brauchst, und nicht nur du, ich glaube, viele brauchen es einfacher. Ich habe auch über Umwege mitbekommen, dass Menschen zu meiner Arbeit auch sagen, boah, ist mir zu abgehoben so. Ja, kann ich verstehen. Aber vielleicht ist das dann auch nicht meine Zielgruppe, die ich damit inspirieren will.
Also, so, weißt ich will nochmal die Brücke schlagen zu dem und dich da auch rausholen, weil das ist ja so.
Ach, ich muss mich ist da nicht
ja gar nicht so. Nee, ich will dich da gar nicht rausholen, weil ich es ja auch cool finde. Wir kennen uns ja auch lange genug, damit, dass ich es auch verstehen kann. Für mich ist immer so, ich probiere Sachen ja rational runterzubrechen, weil das, was du da machst, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich kann das gar nicht, schaffe ich vielleicht intellektuell auch gar nicht, mich da so reinzuknien. Also Punkt, realisiere ich einfach für mich. Aber wenn ich jetzt einfach mal an ChatGPT zurückgucke, und mir so ein paar Podcasts noch in Erinnerung rufe, die du da hattest, wo ihr auch mit Markus Höfener auch besprochen habt, wie jetzt der Anteil von Bing zum Beispiel, die das ja als erstes als Teil der Suche haben einfließen lassen, was da so Fantasien drin waren, wo jetzt da Bewegung in den Suchmarkt reinkommt und wie sich jetzt die Anteile der Suchmaschinen am Markt verschieben werden. Da ist ja, also ich realisiere ja nur, ich gucke mir das alles an, sehr detailreich sicherlich, und realisiere dann, okay, haben sie probiert, ist aber am Marktanteil nicht viel passiert. Also nehmen es entweder die Menschen nicht oder es ist auch gar nicht die Revolution, die jetzt irgendwie angedacht ist, zumindest für die Suche, und brech das einfach für mich runter, weil ich auch in dieser Überflussgesellschaft von Informationen, und du bist ja ein Teil davon, einfach auch überfordert bin. Ich muss ja leichtere Lösungen finden, weil ich krieg nicht das in den Griff, was du mir da lieferst. Also muss ich es ja leichter für mich runterbrechen. Und an so Sachen orientiere ich mich, auch was jetzt so ChatGPT oder die ganzen AI-Tools anbelangt. Ich denke mir, okay, das, was ich in der Agentur jetzt hier benutzen kann, um meinetwegen jetzt Content schneller zu erstellen, effizienter zu arbeiten, schneller an Daten zu kommen, das ist alles cool. Aber ich bin nicht derjenige, der die Tools zum Beispiel schreibt, sondern ich bin der Empfänger davon und gucke dann, wo kann ich meine Arbeit effizienter machen. Und ich muss halt nicht so ins Detail rein, weil das... Mir liefern ja die ganzen Leute, die den Fachverstand wie du vielleicht dann am Ende haben, liefern mir ja die Tools, damit ich effektiv und schneller arbeiten kann, um dann vielleicht EAT-Muster zu bedienen aus meiner Welt, wo du mir vielleicht den Vortisch geliefert hast. Aber verstehst du, was ich meine? Dass ich einfach,
kann ich
glaube,
verstehen?
Dieser Überfluss an Möglichkeiten, die gar nicht in meiner Kontrolle stehen, der ist mir einfach zu groß geworden, sondern ich will wieder Sachen haben, wo ich eine Wirksamkeit irgendwie ausprägen kann. Weil nichts anderes kann ich meinen Kunden ja auch erzählen.
Richtig, richtig. Aber da sind wir genau beim Punkt. Ich gebe dir dann ein konkretes Beispiel. Was da an Prompts teilweise über LinkedIn und Co. abgefeuert wurde in dem ersten halben Jahr von ChatGPT, weil jeder ja plötzlich KI-Experte war und meint, er müsste seine Prompts irgendwie präsentieren, war teilweise Katastrophe. Warum? Weil die Leute nicht verstanden haben, zu was ein LLM fähig ist und zu was nicht. Beispiel: Wörter zählen. Es funktioniert nicht, weil ein LLM rein technologisch vorwärts, erstmal auf statistischer Basis funktioniert und vorwärts gerichtet ist. Die ChatGPT weiß nicht, wie viele Wörter es gerade geschrieben hat. Und dann solche Prompts dann da zu lesen und dann mal weiß ich ganz genau, ey, du hast es nicht verstanden. Und ich erwarte schon, dass wenn ich vor allen Dingen so rumposaune, was man Tolles alles draus machen kann, sollte man zumindest das technologische Verständnis haben, um zu beurteilen, was geht und was nicht geht. Weil sonst laufe ich voll in diese Halluzinationsbubble rein und stelle irgendwann fest, boah, irgendwie ist das ja alles falsch. Und das ist ein typisches Beispiel, wo ein gewisses technologisches Verständnis von einer generativen KI schon sehr viel Sinn macht.
Ja, das ist aber jetzt so ein Basisding, ne? Im Endeffekt, wenn ich den so benutze, wie als wenn ich mit ihm spreche, als ob das so ein Partner ist, ein Informationsgeber, dann kann ich gar nichts falsch machen. Ich denke mir immer, wenn du ganz normal Fragen stellst. Aber das LLM kann ganz
viel falsch machen. Du kannst ganz viel falsch machen, wenn du das blindlings übernimmst.
Ja, genau. Also das. Aber wenn ich einfach lese, was der mir als Antwort schreibt und ich es reflektiere, dann kann man eigentlich gar nicht so viel. Und wenn man noch eine Frage hat, dann stellt man die Frage und dann kommt die Antwort dazu wieder raus. Und dann kann man es nochmal zusammenfassen. Also das Ding heißt ja Chat. Das heißt, ich muss mich mit dem unterhalten. Irgendwie, dann macht's
richtig,
ja auch
aber
Sinn.
Wenn du ihn dann wieder fragst, zähl bitte nochmal durch, kommt wieder die falsche Antwort.
Ja, okay. Bei dem Zählen, dasselbe, ähnliche ja, bei Rechenaufgaben.
Aber es gibt ja auch Beispiele und dann kommen diese üblichen Faktendinger, ja, Fakten, dass die oft falsch sind und so. Das ist natürlich, das liegt in der Natur der Sache, weil es technologisch derzeit nicht möglich ist, das einwandfrei wiederzugeben und auch mit einer hohen Fehlerquote. Und es hat was mit der Technologie dahinter zu tun. Und wenn ich natürlich einfach nur das Ding nehme und irgendwie alles für bare Münze nehme, weil ich nicht verstehe, wie die Technologie dahinter funktioniert, ja, dann kann dabei viel Mist rauskommen. Und das ist halt so ein bisschen, deshalb war das jetzt auch, das ist ja ähnlich, deshalb ist ja, und auch dieses, wie beeinflussen wir jetzt, ich hatte übrigens ein schönes, krasses Beispiel, wir reden ja immer davon, dass das Perplexity und Co. Zukünftig die klassische Suche ersetzen könnten. Ich hatte eine Kundenanfrage letztens, der ist über Perplexity auf uns gekommen. Der hat einen 5-Zeilen-Prompt bei Perplexity eingegeben. Er ist bei SEO-Agentur XY, ist unzufrieden, sucht eine SEO-Agentur, die im Media, im Erfahrung im Verlagsgeschäft hat, zum Beispiel bei Unternehmen wie Axel Springer, Heise, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dann kam im Ergebnis raus, 5 Agenturen wurden ausgegeben, wir waren Nummer 2, weil wir im Kontext Heise halt immer wieder genannt werden. Und das kann Teil der Zukunft sein und es wird Teil der Zukunft sein. Das passiert ja jetzt schon, wie wir sehen. Und dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie wir in solchen Empfehlungslisten zum Beispiel genannt werden, das ist Pionierarbeit. Und da sind wir wieder. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Und deswegen ist, früher hat man sich viel mit dem Sucheindex und mit den Ranking-Faktoren beschäftigt, irgendwie im Research. Jetzt beschäftigt man sich eben auch damit, wie kommt es eigentlich, dass mir so eine generative KI diese Brands eben ausgibt oder diese Produkte oder diese Marken oder sonst was. Ne? Das ist halt das Spannende gerade. Und da ist wieder ganz viel. Und da sind wir bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, das ist das Momentum, wo wieder Pionierarbeit halt gefragt ist, ne?
Ja, aber ist sie gefragt? Also ich meine, du hast ja deine Prognose jetzt so ein bisschen abgegeben. Ne? Ich habe meine eigene Prognose. Ich sehe, in Bing hat es nicht so richtig funktioniert. Ich sehe, dass der Haupt-Cache-Traffic von Google die Paid-Suche ist. Es gibt einfach wenig Interessengruppen, wo ich denke, wie realistisch ist das, dass so eine Textsuche jetzt durchgreifend jetzt eine Veränderung zu einer Veränderung führen wird.
Das wissen wir alle nicht, aber das wusstest du auch nicht, als das erste Smartphone auf den Markt gekommen ist, wie stark sich das durchsetzt. Ne? Also das ist das
entscheidet am Schluss die Nutzer. Ja, sagen wir mal so, beim Smartphone, aber auch beim iPhone war es ja schon so, dass da eine Begeisterung durch Bedienung von den Nutzern entstanden ist. Jetzt hat Bing das auf seinem Nutzerfeld ausgerollt und die Nutzer nehmen es anscheinend nicht an. Also so geil scheint es ja nicht zu sein. Und das unterscheidet ja schon Bing von einem iPhone.
Ich habe einen Blick gestern zufälligerweise in Analytics geworfen von uns von der Agenturseite und habe mir die Referrals angeguckt. Perplexity war eine der Top 10 Referral-Quellen und Copilot war auch in den Top 20. Also ich würde dieses Thema nicht runtertun, wann das passieren wird, wann wir davon auch deutlich was merken werden. Keine Ahnung. Das hat was mit Innovationsentwicklung zu tun, mit Innovationsverbreitung. Wie schnell sich diese Innovation die einzelnen Stufen durchgehen, werden sie ja so angenommen, wird der Tipping Point erreicht, dass es durchstartet und dann wirklich disruptiv wird? Oder bleibt es so eine Nebenerscheinung von so Nerds, die das benutzen? Da ist alles möglich. Ich stecke ganz ehrlich, gehe jetzt auf die 50 zu, ich stecke in den heute 15-Jährigen nicht drin, so, weil ich weiß nicht, ob die zukünftig Google so nutzen, wie wir es nutzen werden in der Häufigkeit oder ob sie nicht auf andere Plattformen zugreifen, wie zum Beispiel generative KI. Von der Bedienungsfreundlichkeit würde ich eher Zweiteres denken.
Aber wie denkst du denn, also selbst jetzt Olaf Kopp, denkst du, dass das in Zukunft, weil du musst ja deinen Kunden irgendwas raten, also die haben jetzt ein Budget, die haben einen gewissen Zeitansatz, die können entweder Kontingente buchen oder in-house sich irgendwas leisten, wohin soll ich denn diese Leute schicken, die jetzt gerade an irgendwas arbeiten? Also geht ja nur eine Denkrichtung, eine Denkschule. Entweder ich mache so diesen Basiskram, der immer noch eine hohe Wirksamkeit hat, sehr stark, oder schicke ich die oder lass die auch treiben in diesem Thema. Das Hauptproblem ist ja, dass die Leute sich ja auch in dem Thema verlieren, weil die merken, oh, da ist jetzt AI, da ist was Neues irgendwie und der Chef sagt, ja, guck mal, was da los ist. Und plötzlich gehen von diesen, haben wir ja oftmals auch gehabt, von diesen abrechenbaren Stunden halt unglaublich viele nicht abrechenbare Stunden in das Thema AI rein und verbrennen halt einfach. Und da ist ja die Prognose schon wichtig. Was denkt man denn selbst? Kommt diese Veränderung oder kommt die nicht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viel Ressource darauf schmeiße? Was denkt denn Olaf Kopp dazu?
Erstmal keine Panik. Panik ist immer schlechtester Ratgeber. Ich glaube nicht, dass jetzt wir innerhalb der nächsten 12 Monate reagieren müssen. So. Punkt 1. Wir sind auch noch nicht so weit. Diese Studien, ne? Es wurde ja und gibt ja jeden Monat irgendeine Studie zu AI-Overviews oder ChatGPT oder was weiß ich nicht was. Zuerst hieß es, die erste Studie aus dem Frühjahr besagte, dass 50% der Links, die in den AI-Overviews oder im SGE damals ausgegeben wurden, nicht in den top-rankenden Dokumenten, nicht die top-rankenden Dokumente war. Jetzt kommt eine Studie raus, die sagt, 90% derjenigen ranken sind Quellen aus den top-rankenden Dokumenten, wo auf die referenziert wird und wo die Antwort daraus generiert wurde. Hier gibt es noch eine große Testphase und solange wir nicht wissen, in welche Richtung das ist ja alles, am Schluss ist es ja alles Retrieval Augmented Generation, so heißt es ja kurz RAG. Solange wir nicht wissen, welche Themen, also Keyword- oder themenspezifischen Dokumente, das sich bedient werden, um zusätzlich zu den LLMs quasi zugefügt zu werden, um ein domänenspezifisches Wissen auch zu generieren. Ob es nun die top-rankenden Dokumente sind oder eventuell da ein anderer Faktor, wie vielleicht nur EEAT und nicht das reine Ranking, also das Google-Ranking jetzt in dem Fall bei AI-Overviews an sich, herangezogen wird, um diese Dokumente auszuwählen, aus denen nachher die AI-generierte Antwort erstellt wird. Wenn wir da keine Gewissheit haben, würde ich noch nicht sagen, lauf in die Richtung oder in die Richtung.
Und jetzt nehme ich mal noch den sozialkritischen Olaf ein bisschen gerne in den Mangel. Das, was ich so wahrnehme, ist, dass wenn diese Textausgaben, diese ganzen Algorithmen halt dazu führen, dass mir nur noch Texte ausgegeben werden und einfache Antworten und die Klicks eigentlich auf diese tieferen Ziele, wo die Antworten herkommen, wegfallen, sehe ich zumindest eine Welt, in der Diversität einfach total verloren geht, weil ich erstens keine Kontrolle mehr darüber habe eigentlich, was dieses LLM ausgibt oder dieses Sprachmodell ausgibt. Und wenn das entkoppelt ist von dem normalen Internet, also wo ja jetzt durch die 10 blauen Ergebnisse die Leute immer noch eine diverse Entscheidungsmöglichkeit haben, ist da nicht eigentlich so, ich nehme es jetzt mal für unseren Raum hier, ein Ticken Demokratie auch gefährdet, weil ich einfach gar keine Chance mehr habe, mich einfach divers zu informieren über Themen?
Erstmal, es finden ja Klicks statt. Das haben, habt ihr ja diese Erfahrungsbericht gerade von dem Blick in Analytics, den ich vorhin gesagt habe, gezeigt haben. Es finden ja Klicks aus diesen Systemen statt. Natürlich, wir haben, meistens sind diese Links beschränken sich ja auf 4 bis 5 Quellen maximal, vielleicht lass es 6 sein und nicht mehr auf 10. Dadurch findet natürlich, kann es natürlich sein, dass es eine noch stärkere Elitenbildung, sag ich mal, da in den SERPs stattfindet. Und dadurch die Demokratie,
um in solchen Begriffen,
ich verstehe, was du meinst, die Diversität darunter leidet, ja, definitiv, ne, und plus, da ist ja nicht nur das, da nicht nur die Diversität, auch die Meinungsvielfalt, die an sich, ne, aber das haben wir ja auch schon durch die verstärkten Einsatz von EEAT haben wir es ja eh schon, weil dort ja auch in bestimmten sensiblen Themen eh nur die üblichen Sprachrohre quasi nach vorne gerankt werden und irgendwelche kritischen Meinungen eventuell auch hinten dran gestellt werden von kritischeren Portalen oder Publishern. Also da haben wir ja eh schon den Schritt gesehen, ne? Zumindest was bestimmte Themenbereiche angeht. Da gibt es ja dieses schöne Patent oder Research Paper, Knowledge-Based Trust, beschreibt genau das, dass der Common Sense quasi als trustful angesehen wird und deswegen eher bei sensiblen Themen der Common Sense gerankt wird als irgendwelche, ich sag mal, Zweitmeinung, Drittmeinung, Alternativmeinung. Ne? Das, um dann wieder kurz nochmal die Sinnhaftigkeit von Research in Papern und Patenten zu untermauern. Ich gebe dir recht, ja, die Gefahr besteht definitiv, ja.
Weil für mich ist es jetzt nicht nur eine Sache, die einfach so im SEO-Thema drin hängt, sondern in bestimmten Bewegungen mache ich mir halt einfach Gedanken, was mit uns als Gesellschaft auch passiert, wenn wir immer, also wir werden ja eigentlich immer einfältiger und diese Macht, die dadurch entsteht, wenn jetzt die falschen Leute so eine Ergebnisse benutzen könnten, siehe Wahlkampf Amerika und so, Donald Trump, die ist ja gigantisch, die wächst ja durch diese Monopolisierung oder diese Fokussierung auch noch immens. Also ich will noch mal eine Frage stellen.
Lass das Thema noch mal, weil ich finde es spannend, ich würde gerne das Thema Einfältigkeit aufrufen. Ich stelle das ja auch fest. Einfältigkeit geht ja, das Resultat aus dieser Einfältigkeit ist ja auch diese Schwarz-Weiß-Denke. Die Leute wollen es einfach, weil alles viel komplexer wird und machen sich dann einfach, grau ist meistens komplizierter als schwarz oder weiß und deswegen entscheiden sich für eine Seite und fangen dann an, sich gegenseitig zu bashen, sich auszugrenzen, bla bla bla. Das ist ja das, was da draußen passiert in jedem, zumindest in Amerika passiert das, bei uns passiert das offensichtlich. Das ist ja die Tendenz, die wir sehen. Und ich kann da auch verstehen, wenn du dann sagst, ey, wir müssen die Komplexität hier irgendwie rausnehmen, weil genau das dazu führt. Aber ich sag dann
vielleicht. Aber das wäre ja die Antwort, die LLMs liefern. Und das ist ja genau der falsche Weg. Das ist eigentlich so der Merker, den ich habe. Wo ich denke, nee, okay, wo kann denn ein Alternativmodell sein? Auch mit dem Wissen, was wir jetzt beide über Suchmaschinen haben. Also in mir ist so ein ganz starker Drang da zu gucken, okay, was können wir denn, wenn das die Richtung ist, die vorgegeben ist. Und ich glaube, dass das kommen wird, weil der Mensch grundsätzlich oder das Gehirn faul ist. Aber was können wir denn dagegen stellen? Ich meine, unsere einzige Chance, irgendwie es die Welt besser zu machen, ist doch irgendwie uns mit unserem Wissen zu überlegen, wie können wir denn jetzt irgendwie dagegen steuern? Und da bin ich ja vielleicht wieder bei deinem Thema. Vielleicht bist du ja die Geheimwaffe dagegen. Mit deinem Wissen.
Ich glaube, mein Wissen hilft da überhaupt nicht weiter. Ich glaube, dass was da weiterhilft, ist, wir müssen wieder, und das ist jetzt ein hochphilosophisches Thema, psychologisch und philosophisches Thema. Ich habe in der Corona-Zeit bemerkt für mich, dass ich nicht schwarz oder weiß sein will. Weil ich gemerkt habe, ey, hier ist überall eine Perspektive, die ihren Platz verdient und auch ihre Wahrheit verdient. Und ich habe mich entschieden, grau zu sein und mich in die Mitte zu stellen und die Mitte zu besetzen. Und offen zu bleiben gegenüber fast allem, muss ich sagen. Es gibt teilweise obstruse Meinungen und vermeintliche Wahrheiten, da muss ich mal ja auch zu. Aber ich bleibe dennoch, versuche ich offen, mir alles anzuhören. Und nicht nur, weil einer eine andere Meinung hat, gleich gegen zu posaunen und gegenzuschreien, zuhören, offen zuhören, eine Meinung akzeptieren und annehmen, drüber nachdenken, reflektieren, ist das eine neue Perspektive, die meine Meinungsbildung beeinflussen kann? Und davon ausgehen, dass ich nicht die Wahrheit kenne in den meisten Fällen und meine Meinung nicht zementiert ist und festgesetzt ist und ein Fakt ist. Ich finde es immer spannend, wenn Menschen sagen, this is a fact, das ist ein Fakt. Wenn sie das immer hinten dranhängen an ihre Sätze, dann weiß ich ganz genau, nee, das ist deine fucking Meinung, mehr ist das nicht. Und das ist, ich finde, das ist so ein typisches Anzeichen dafür, dass ich mit einem geschlossenen Diskutanten zu tun habe. Diese Diskussionskultur leidet auch extremst darunter, weil Perspektivenaustausch nicht mehr möglich ist, weil jeder in seinen schwarz-weißen Lagern sitzt und von da aus mit den geladenen Gewehren nur darauf wartet, dass man irgendwie die eigene Meinung irgendwie nicht annehmen könnte. Und das ist das große Problem und das Hauptproblem, was wir gerade haben. Wenn ich offen bleibe gegenüber anderen Perspektiven und auch die Geduld habe, etwas Geduld habe und Offenheit besitze, mir diese offen anzuhören und auch die Option in Betracht ziehe, diese Meinung und Teile dieser Meinung auch annehmen zu können, das würde uns retten, klingt pathetisch, das würde uns wieder in die richtige Richtung bringen.
Also ich habe so einen bestimmten Trieb in mir und ich denke, für mich ist das, was die AI macht und so, klar, es ist Teil von meinem Business auch, aber in gewissen Punkten ist das so ein Dead End. Da laufen wir einfach in so einen Bereich rein, den will ich zumindest nicht. Und wenn es dann noch immer noch eine Grundlage gibt zwischen Menschen, dann ist es Kommunikation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, wir sind ja nur in dem Bereich Events beide unterwegs, der Bereich, wo Menschen einfach wieder, die meinetwegen gerade in unserem Bereich sehr stark remote auch verhaftet sind, wenn wir die wieder zusammenbringen, dass die sich austauschen können, dass da wieder was stattfindet, dass die von ihrem Wissen auch wieder was preisgeben. Selbst wenn ich das als Marke mache, ist ja der Rückfluss in Richtung Markenbildung und alles, was wir gerade besprochen haben, also gerade großes Thema Community, ist für mich ist so ein magisches Ding zurzeit. Also da, wo AI alles einfacher macht, ist eine echte fungierende Community, so wie die Campix zum Beispiel auch ist. Also ich glaube, jetzt auch in der Phase ist bei uns ein Hebel, wo viele andere Events auch die Hufe hochreißen, die Community extrem entscheidend, damit das zusammengehalten wird irgendwie. Das heißt, ich könnte jetzt sehr stark in Richtung AI gehen, kann aber auch genau in die andere Richtung gehen und probiere Hebel, Marketinghebel zu benutzen, die einfach in Richtung menschliche Kommunikation gehen. Und die Hebel, die daraus entstehen, zahlen dann wieder genau auf das ein, was du da recherchierst. Gibt es diese Welt bei dir dann in der Denke oder bist du so tief drin in den Zahlen und Patenten, dass... Ich meine, du bist doch ein Partyfuchs, hör mal. Du weißt doch, was in so Events passiert. Ja, aber also du weißt ja was passiert, die Magie, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen.
Ja. Ich habe mich da aber auch gewandelt. Ich habe mich von meinem Persönlichkeitstyp in den letzten 2 Jahren komplett verändert. Als wir uns kennengelernt haben, war ich ein anderer Mensch als heute, definitiv, auch vom Persönlichkeitstyp her. Ich war extrovertierter, jetzt bin ich eher introvertierter. Sprich, introvertiert bedeutet, ich tanke alleine auf oder wenn ich im engen Kreis bin, tanke ich auf. Extrovertiert heißt, du tankst unter anderen Menschen auf. Mich strengt es heutzutage wirklich an. Nach 4-5 Stunden sozialen Kontakt in größeren Menschenmengen muss ich mich zurückziehen. So. Das ist aber eine ganz persönliche...
Aber es geht ja um den Moment, wo sich auch nur 2 Leute treffen. Ne? Geht
das ja nicht liebe um ich. Also oder so. Wirklich im Kleinen, in kleinen Runden, also wirklich aber in kleinen, maximal 4-5 Leute, ne? Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Aber ich reduziere meinen Circle eher, als dass ich ihn erweitere. Und deswegen weiß ich nicht, dieser Community, ich weiß, warum du, ich finde das ja, deine Veranstaltung funktioniert ja auch noch im Gegensatz zu anderen, weil ihr dieses Community-Thema habt. Ich stelle mir aber auch immer die Frage, brauche ich das, wenn ich selber einen funktionierenden Inner Circle an sozialen Kontakten habe, brauche ich diese so eine Community dann? Oder wirkt die dann noch so anziehend auf mich? Ne?
Das eine ist Beruf, der andere ist privat. Ne? Das sind 2 verschiedene Ebenen. Ich glaube, also nur eine Community zu haben, also ich will mich auch nicht nur mit meiner Familie umgeben, sondern
ich bin schon extrovertiert genug. Ich glaube, wir können ja drüber sprechen, weil es ja irgendwie auch nicht mehr stattfindet. Wir hatten ja eine schöne Runde da. Das habe ich auch genossen so in der Runde, die wir da hatten mit den Agenturgeschäftsführern, die wir lange vor den großen Agentur bezogenen Konferenzen, die es da draußen jetzt ergibt, hatten wir diese Runde. und das habe ich genossen. Sowas in einem kleinen Kreis, wirklich in einem ganz vertraulichen Austausch, ist sehr werthaltig. Mir sind die Frage war ja, oder deine These war ja, dass dieses Community-Thema uns auch wieder eine Lösung wäre, das zusammenzubringen.
Es betrachtet eher als Gegenbewegung, ohne das andere abzulösen.
Es ist Teil der Lösung, glaube ich, weil du dich im 1:1 oder wenn du den Menschen siehst, und gerade wenn du ihn live siehst und er in Fleisch und Blut vor dir steht, würdest du dir nicht erdreisten, so zu kommunizieren wie in den LinkedIn-Kommentaren zum Beispiel. Weil da teilweise ja höchst arrogantes Verhalten stattfindet. Das würde sich keiner dieser Protagonisten erlauben, wenn dir der Mensch gegenüberstehen würde. Und so zu reden und so zu kommunizieren.
Und im Kern ist ja EERT findet ja zwischen Menschen auch statt irgendwie. Google probiert ja nur algorithmisch irgendwas festzustellen, was zwischen Menschen auch so passiert.
Ja, ist eine Beziehung. Beziehung ist alle. Beziehung funktioniert auf allen Ebenen nach denselben Regeln. Zwischen Menschen genau. Und Marken, zwischen Marken vielleicht untereinander. Das findet ja auf vielen Ebenen statt. Ne?
Also ja, überall, wo es eine Beziehung gibt. EERT im Real Life.
Find ja, wenn es auf einer menschlichen Ebene dann eher, ne? So ein genau. Bisschen. Aber da geht es weniger vielleicht um die Expertise, da geht es dann vielleicht vielleicht für den inspirierenden Austausch, ja. Geht es vor allen Dingen um Vertrauen und um Autorität geht es eigentlich weniger. Es geht viel um Vertrauen und gegebenenfalls Expertise, ne? Wenn es zwischen genau. Menschen stattfindet.
Also finde ja. ich die Parallelen immer nur spannend. Mhm. Vielleicht aber auch in Anlehnung, nur weil ich dein theoretisches Zeug dann lese und denke, okay, wie kann ich das übertragen jetzt auf die normale Welt? Und vielleicht bin ich inspirierter von dir in vielen Bereichen, als ich es wahrhaben will. Olaf. Es war jetzt hinten raus ein bisschen philosophisch, es war auch sehr tief. Ich glaube, den einen oder anderen haben wir vielleicht verloren da drin. Aber mir war es einfach wichtig und für mich ist es ja so ein bisschen auch ein Ego-Ding. Und mir hast du eine Menge Antworten gegeben, um einfach mal Olaf Stand jetzt irgendwie zu erfassen.
Ich denke ja auch viel über mich nach. So. Ich bin ja selber teilweise überrascht. Ich muss teilweise über mich lachen. Wenn du mir den Olaf von heute vor 15 Jahren gezeigt hättest, hätte ich auch gesagt, was für ein fucking Nerd, Alter. Und da war ich ja auf einem ganz anderen Ding. Da war ich halt voll in diesem Hip-Hop-Ding noch drin und ich war da auf einem ganz anderen Level und hätte wahrscheinlich den Olaf, ich hätte nie gedacht, dass ich so nicht so beruflich, aber ich bin ja nicht nur eins, ne? Ich pack mich ungern in Schubladen. Ich versuche für mich halt auch eine gewisse Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit zu bewahren und eben nicht nur der Nerd zu sein, der sich mit Patenten beschäftigt, irgendwie, weil da wirst du auch wahnsinnig, da wirst du zum Kellerkind durch. Sondern eben auch andere Facetten irgendwie noch am Leben zu lassen. Das ist, glaube ich, für uns alles das, glaube ich, wichtig. Ich glaube, dieses Verkriechen in diesen Facetten oder in diesen Tunneln, in die man sich dann begibt, das führt genau zu dem Problem auch, das ich vorhin beschrieben habe mit dieser Abgrenzung und Ausgrenzung und dieser Spaltung und so. Und das sollte man auch tunlichst vermeiden. Und deshalb gehören soziale Kontakte, sei es wie wir es jetzt haben, sei es in Community angelegten Konferenzen oder Events, als auch natürlich mit Familie und Freunden etc., das muss Bestand behalten, weil so das hält dann am Schluss dann doch die Gesellschaft zusammen. Ne?
Genau so. Also mein Learning aus dieser Ausgabe des Podcasts war, dass ich dich nicht in deinem Autismus da jetzt versickern lasse. Das heißt, du wirst viel öfter in der nächsten Zeit von mir hören. Ich glaube, da habe ich jetzt einen Arbeitsauftrag bekommen. Mein Lieber.
Willst du mich therapieren?
Ja, manchmal habe ich das Gefühl. Helfersyndrom, mein Lieber. Okay, tschüssikowski. Danke dir, Olaf. Wait.